ARD.
Die Lage ist dramatisch in der Ukraine. Gleichzeitig hängt es auch davon ab, was die westlichen Staaten bereit sind, an Unterstützung noch hinzuzufügen.
Das sagt die Sicherheitsexpertin Claudia Major vom German Marshall Fund. Das ganze Gespräch mit ihr hören wir gleich.
Und um die Lage in der Ukraine ging es heute beim Treffen der NATO-Ukraine-Kontaktgruppe in Brüssel.
Dabei haben die Verteidigungsminister der Ukraine weitere Militärhilfen versprochen.
Außerdem schauen wir auf den Besuch des US-Sondergesandten Steven Witkoff in Russland.
Die Vereinten Nationen werfen Israel Verbrechen gegen die Menschlichkeit im Gazastreifen vor.
Gleichzeitig lässt ein neuer Vermittlervorschlag darauf hoffen, dass weitere israelische Geiseln freikommen könnten. Hallo, ich bin Gisela Former aus der Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die Ukraine-Kontaktgruppe hat also heute in Brüssel getagt und über weitere Militärhilfen für das Land beraten. Was ist denn dabei herausgekommen?
Einiges an Militärhilfen in Milliardenhöhe. Deutschland zum Beispiel will der Ukraine unter anderem weitere Luftabwehrsysteme, Panzer und Artilleriemunition liefern. Das hat Verteidigungsminister Pistorius angekündigt. Und auch aus anderen Ländern hat es Hilfszusagen gegeben. Vom Treffen berichtet unsere Korrespondentin Helga Schmidt.
Boris Pistorius war zufrieden am Ende der Beratungen der Ukraine-Unterstützergruppe. Pistorius hat sie zum ersten Mal geleitet, zusammen mit dem britischen Verteidigungsminister John Healey.
John, I think we did a good job this morning.
Insgesamt sind Zusagen für Waffenhilfen in Höhe von 21 Milliarden Euro zusammengekommen. Der britische Verteidigungsminister spricht von einer Rekordsumme.
A record boost in military funding for Ukraine. And we're also surging that support to the frontline fight.
Beide Pistorius und sein britischer Amtskollege betonen, dass die Militärhilfe für die Ukraine fortgesetzt wird, auch wenn nicht klar ist, welchen Beitrag die Amerikaner künftig leisten werden. Pistorius sprach das offen an in Brüssel. Nach seiner Einschätzung lässt sich im Moment einfach nicht voraussagen, ob der amerikanische Präsident Trump der Ukraine weiterhilft mit Waffen oder nicht. Sein Verteidigungsminister Hexas jedenfalls fehlte in Brüssel. Er ließ sich zuschalten. Unklar ist nach wie vor, ob es europäische Truppen zur Absicherung einer möglichen Waffenruhe in der Ukraine gibt. Eine verfrühte Debatte, findet Pistorius, der darauf hinweist, dass Russland immer noch Raketen gegen zivile Einrichtungen in der Ukraine richtet.
Ich halte es für klüger, nicht jeden Tag darüber zu sprechen, was wer wann machen könnte, unter welchen Umständen. Ich glaube, das hilft niemandem. Entscheidend ist, dass wir handlungsfähig sind, in dem Augenblick, in dem wir handlungsfähig sein müssen.
Pistorius, der im Moment geschäftsführender Verteidigungsminister ist, nahm auch zu Berichten aus einem internen Bundeswehrpapier Stellung, in dem es um Probleme mit deutschen Waffen in der Ukraine ging.
Diese Berichte habe ich mit Erstaunen zur Kenntnis genommen, weil wir in regelmäßigem Austausch sind mit unseren ukrainischen Partnern. Und Meldungen wie diese oder Beschwerde über unser Material sind mir nicht bekannt geworden.
Wenige Stunden danach meldete sich der ukrainische Botschafter in Deutschland zu Wort, Alexei Makeyev. Die deutschen Waffen, sagte er, gehören zu den besten, die wir haben. So wörtlich, sie hätten sich im Einsatz sehr gut bewährt.
Wir haben es gerade eben gehört. Zum ersten Mal hat die Ukraine-Kontaktgruppe unter Vorsitz von Deutschland und Großbritannien getagt. Sind denn die USA gar nicht mehr mit von der Partie gewesen?
Also das ist jetzt wirklich ein Novum gewesen, dass Deutschland und Großbritannien den Vorsitz bei dem Treffen hatten. Hintergrund ist natürlich der Präsidentenwechsel in den USA, denn unter Donald Trump haben die Vereinigten Staaten ja ihre Führungsrolle in der Gruppe der Staaten, die die Ukraine unterstützen, aufgegeben. Mein Kollege Andreas Sperling hat mit der Sicherheitsexpertin Claudia Major vom German Marshall Fund über die neue Rolle der USA gesprochen und über ein anderes Treffen gestern der sogenannten Koalition der Willigen. Da waren Frankreich und Großbritannien die Gastgeber und es ging um mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Die Frage an Claudia Major war, müsste es nicht erstmal eine echte Friedensperspektive geben vor Sicherheitsgarantien?
Es muss zunächst eine Waffenstillstandsperspektive geschaffen werden, also ein Einstellen der Kämpfe, das Russland bislang ablehnt. Die Ukraine hat eine 30-tägige vollumfängliche Waffenruhe akzeptiert. Und Russland hat diese abgelehnt, hat lediglich gesagt, man könne sich einen sektoralen, also nur auf den Energiesektor beschränkten Waffenstillstand vorstellen, hält sich daran aber nicht. Das heißt, Sie haben recht, ja, es bräuchte erst einen Waffenstillstand, den gibt es noch nicht, Ein Waffenstillstand ist aber auch kein Frieden. Ein Frieden wäre, wenn es tatsächlich gelingen würde, die Ursachen für den Krieg zu überwinden und den nächsten Krieg damit unnötig und unmöglich zu machen. Und davon sind wir noch viel weiter entfernt.
Beobachter prophezeien ja jetzt ganz aktuell, dass die Ukraine im Sommer vermutlich in eine sehr, sehr schwierige Lage kommen könnte. Sehen Sie das auch so?
Die Lage ist dramatisch in der Ukraine. Gleichzeitig hängt es auch davon ab, was die westlichen Staaten bereit sind, an Unterstützung noch hinzuzufügen. Und wir sehen auch, dass Russland nicht sehr gut vorankommt. Also die großen Ziele, dass es bis zum Dnipro vordringen könnte, sehen wir auch nicht. Deshalb ja, es wird schwierig, aber es stellt sich immer die Frage, was die Unterstützer mit Blick auf materielle Unterstützung, Flug- und Raketenabwehr, Ausbildung und Finanzen bereitstellen können. Aber ich sage nochmal ganz ausdrücklich, das Ziel wäre natürlich ein Waffenstillstand, aber leider lehnt ihn Russland bislang ab und greift weiter an.
Bei der Unterstützung kommt ja jetzt auch gerade wieder eine neue Ankündigung von Großbritannien, die umfangreich auch Waffen liefern wollen und Geld bereitstellen wollen. Bei diesem Treffen heute, das Rammstein-Format, die Ukraine-Kontaktgruppe, da sind ja auch die USA dabei. Was können die denn noch dazu beitragen?
Die Rolle der USA ist sehr beschränkt. Wir haben gesehen, dass sie gestern nicht dabei gewesen sind. Und sie haben die Aufgabe mehr oder weniger den Europäern übertragen. Also das Beste ist meines Erachtens, ich sage das mal etwas das plakativ, dass sie sich nicht weiter gegen die Ukraine wenden. Denn was wir bislang gesehen haben, ist, dass die USA fundamentalen Druck auf die Ukraine ausgeübt haben. Sie haben zum Teil die nachrichtendienstliche und militärische Unterstützung ausgesetzt, um die Ukraine in einen Waffenstillstand zu zwingen, was die Ukraine dann noch akzeptiert hat. Wir haben aber nicht das gleiche Vorgehen mit Blick auf Russland gesehen. Es gab keinen Druck auf Russland. Im Gegenteil, es gibt eine Normalisierung der US-russischen Beziehungen, in die Russland ohne irgendwelche Zugeständnisse oder Konzessionen zu machen, einfach wieder am Tisch der internationalen normalen Staaten akzeptiert wird. Also die Sorge der Europäer und der Ukrainer ist letztlich, dass es ein Abkommen über die Köpfe der Europäer und Ukrainer hinweg zwischen Russland und den USA gibt, bei denen sie bloß noch Verfügungsmasse sind. Das ist letztlich die große Sorge.
Sie, Frau Major, haben in einem Interview vor gut 4 Wochen dieser europäischen Ukraine-Allianz eine Hausaufgabe aufgegeben. Man müsse Europa langfristig neu aufstellen, losgelöst von den USA. Tut sich denn da in Ihren Augen jetzt etwas?
Es tut sich sehr langsam etwas. Das sehen Sie beispielsweise an der Koalition der Willigen, die sich gestern getroffen hat. Die versucht, ohne oder mit sehr wenig US-Unterstützung sich um Europas Verteidigung zu kümmern. Aber ich möchte das Zitat nochmal gerade rücken. Ja, die Europäer müssen sich mehr alleine aufstellen. Es wäre immer wünschenswerter, das mit Partnern zusammenzumachen. Das Problem ist, wenn der Partner in diesem Falle die USA nicht mehr wollen. Also ich sehe das nicht als ein aktives Abwenden der Europäer, sondern eher als eine Bereitschaft, etwas machen zu müssen, wenn es keine andere Lösung gibt. Das ist die langfristige Aufgabe, weil letztlich Verteidigung ja heißt Schutz dessen, was sich die Europäer aufgebaut haben. Sind sie bereit, das zu schützen oder ist es ihnen nicht so viel wert? Und deswegen ist es eine dringende Aufgabe, die eigene Verteidigungsfähigkeit weiter auszubauen, um letztlich hier unsere Freiheit, unseren Wohlstand, unsere Stabilität schützen zu können.
Ganz interessant ist ja heute auch die Meldung, dass der US-Sondergesandte für Russland, Stephen Witkoff, nach St. Petersburg gereist ist.
In der Tat, es ist seine insgesamt 3. Reise nach Russland, aber was dabei rumkommen könnte, ist nicht so ganz klar, sagt unser Korrespondent Jürgen Buch.
Der US-Sondergesandte Stephen Witkoff ist schon am Vormittag in St. Petersburg angekommen. Dort hält sich heute auch der russische Präsident Wladimir Putin auf, um sich mit den Erfolgen, Plänen und Aufgaben der russischen Marine zu befassen. So lautete zunächst die Ankündigung für den Aufenthalt Putins in der Stadt. Jetzt ist klar, die beiden treffen sich dort. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hat mitgeteilt, dass Putin und Witkoff über die Ukraine sprechen wollen. Außerdem geht es um ein mögliches Treffen Putins mit US-Präsident Donald Trump in der Zukunft. Die Zusammenkunft der beiden werde heute so lange dauern wie nötig, so Peskow. 1 Stunde, vielleicht auch 2, 3 oder 4 Stunden. Allerdings, so Peskow, große Entscheidungen seien nicht zu erwarten. Es handle sich um einen Meinungsaustausch und die Fortsetzung der diplomatischen Arbeit zwischen den USA und Russland. Witkoff war zuletzt immer wieder dadurch aufgefallen, dass er Falschaussagen der russischen Führung hinsichtlich der Ukraine öffentlich wiederholt hat. So hat er unter anderem behauptet, in den russisch besetzten ukrainischen Gebieten hätten Referenden stattgefunden, bei denen die Menschen sich dort für Russland ausgesprochen hätten. Dass es sich um völkerrechtswidrige Inszenierungen handelte, hat er nicht gesagt.
Dann lass uns mal als nächstes über die Lage im Gazastreifen sprechen. Die Vereinten Nationen, die haben heute eine traurige Bilanz der letzten Wochen vorgelegt.
Ja, genau gesagt kommt die vom UN-Menschenrechtsbüro in Genf. Und demnach hat es in der Zeit vom 18. März bis 9. April mehr als 220 israelische Luftangriffe auf Wohnhäuser und Zelte von Vertriebenen im Gazastreifen gegeben. Nach Erkenntnissen der Vereinten Nationen wurden dabei zahlreiche Frauen und Kinder getötet. Bei etwa 36 Angriffen sogar ausschließlich Frauen und Kinder. Das UN-Menschenrechtsbüro sieht klare Hinweise darauf, dass Israel im Prinzip das Leben für die Palästinenser im Gazastreifen unmöglich machen will. Durch gestoppte Hilfslieferungen, weil Grenzübergänge dicht sind und auch durch weitere Evakuierungsaufrufe mit dem Ziel, Pufferzonen einzurichten. Eine Sprecherin des UN-Büros sprach von Verbrechen gegen die Menschlichkeit und wies darauf hin, dass sowohl die kollektive Bestrafung der Bevölkerung als auch das Aushungern als Kriegswaffe laut Genfer Konvention verboten sind.
58 israelische Geiseln befinden sich ja immer noch in der Gewalt der Hamas. Gibt es über sie neue Nachrichten?
Nicht wirklich, aber der israelische Ministerpräsident Netanyahu versucht, irgendwie Zuversicht zu verbreiten. Er steht ja massiv in der Kritik. Viele werfen ihm vor, nicht genug dafür zu tun, dass die Geiseln freikommen. Jetzt hat er in einer Videobotschaft zum morgigen jüdischen Pessachfest versprochen, die israelischen Geiseln zurückzubringen. Konkret ist er nicht geworden. Israelische Medien berichten aber über Entwürfe für ein neues Abkommen mit der islamistischen Hamas, über die Freilassung von Geiseln und eine Waffenruhe im Gazastreifen. Demnach sieht ein Vorschlag aus Ägypten vor, dass die Hamas 8 lebende und 8 tote Geiseln übergeben soll. Im Gegenzug soll es eine Waffenruhe von 40 bis 70 Tagen geben. Und Israel soll zahlreiche weitere palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Ich bin Tarek Yusbashi und bei mir im Studio war Gisela Former aus der Nachrichtenredaktion.
Wir sagen Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören.